Willkommen zurück zu
Zwischen Kohle
Currywurst
und Mord.
Und heute ist Betty dran und ich gebe meinen Senf dazu.
Ja, da bin ich schon sehr gespannt.
Ja, also wir hoffen, ihr habt eure Weihnachten gut verbracht, seid nicht auf Weihnachtsmärkten verschwunden.
Seid nicht zu Hause, habt ihr nicht ein Inferno familiärer Gewalt entfesselt oder wurdet Zuschauer oder Zuhörer, wie dies im Nachbarhaus geschah?
Habt nicht euren Freund oder eure Schwiegermutter umgebracht?
No, ich wollte es nicht so sagen.
Oder eure Freundin?
Ja, das passt alles sehr gut zu dem jetzigen Fall, den ich jetzt habe.
Oh.
Denn da geht es um Weihnachten, um den 24.12.2013.
Ja, Gott sei Dank haben wir den 24. ja hinter uns.
Genau. Und zwar geht es dieses Mal nicht ganz im Pott, ein bisschen, ein kleines Stückchen weiter weg nach Westfalen und zwar nach Gütersloh. In Gütersloh gibt es einen sehr schönen Stadtpark, einen großen, schönen Stadtpark am Rand. Dort stehen am Rand des Parks verschiedene Häuser. Häuser wäre ein bisschen untertrieben. Eigentlich sind es Villen. Es sind so Villen, die in den 50er Jahren gebaut worden sind. Und eine dieser Villen, sind so weiß gestrichene Villen. Die sind alle etwas größer und tragen auch alle so dekorative Elemente der 50er Jahre.
Ja,
die eine Villa, die ist...
Die kenne ich sogar.
Kennst du sogar?
Ja, ich habe da eine Freundin gehabt, die hat in Gütersloh gewohnt und ist in Horst-Abendwelle und ich habe ja auch in Bielefeld studiert. Und Gütersloh ist wirklich eigentlich eine sehr schöne Stadt.
Ja, finde ich auch. Ich war auch schon ein paar Mal in Gütersloh. Wir haben da Pferde gesucht, aber ich war auch mal kurz in der Innenstadt, nicht nur im Außenbezirk.
Die Innenstadt ist auch sehr, sehr schön.
Und da geht es eben darum, das ist also so ein eigentlich einstöckiges Haus, hat dann aber oben noch unter der Dachschräge noch auch eine schöne Wohnung und die hat dann auch noch einen Balkon nach vorne raus, wo diese traditionellen Ziergitter sind, also sehr hübsch. Und die gesamte untere Etage ist mit Gittern versehen. Wie man das in der Nachkriegszeit oft gemacht hat, dass man unten alle Fenster vergittert hat.
Ja.
Diese Wohnung ist auch unten komplett vergittert. Dann gibt es eine Gartenmauer und eine große Gartenhecke. Und so ist das Einzige, was direkt in den Garten führt, eigentlich neben einem Fenster, eine große Balkon- oder Terrassentüre. Und die ist die einzige Sache, die nicht vergittert ist, aber die halt mit einer Rollade gesichert ist. Das ist also ungefähr, muss man sich das vorstellen. In dieser Villa wohnen im Jahr 2013 zwei Personen. Das ist eine große Villa, aber es wohnen zwei Personen darin. Und zwar ist das ein Geschwisterpaar. Es ist kein Ehepaar, ein Geschwisterpaar. Hartmut und Helgard.
Also zwei Männer.
Nein, nein, Helgard ist ein Frauenname. Wahrscheinlich wird man sie abgekürzt haben zu Helga, aber so wie Hildegard.
Okay.
Ist ja auch eine Frauenname. Und zwar ist er ein ehemaliger Lehrer.
Oh Gott, das sind die Schlimmsten.
Was? Ich bitte dich. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Nein, das ist bestimmt ein sehr netter Lehrer. Und seine Schwester war Ärztin. Helgard war Ärztin. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie praktische Ärztin, Hausärztin oder Psychotherapeutin war. Denn der Clou ist, dass sie nach wie vor, obwohl sie schon sehr betagt ist, immer noch Patienten hat. Und diese kommen zu ihr nach Hause, in dieses Privathaus, weil sie keine Praxis mehr hat. Und offenbar hat sie alte Patienten, die dann einfach noch zu ihr kommen. Vielleicht hat sie da auch noch einen Behandlungsraum. Das ist nicht so bekannt. Nun ist der 24.12. und Hildegard hat eine Tochter. Und natürlich möchte sie Weihnachten nach ihrer Mutter schauen. Die Tochter wohnt im benachbarten Ort Erl. Die Tochter ist 35 Jahre alt und eigentlich hatte sie immer ein sehr herzliches Verhältnis, Tochter und Mutter. Doch in den letzten 3 Jahren hat das ganz schwer gelitten und zwar, weil sie einen neuen Mann hat und zwar Josef, auch aus Verl und Josef ist 16.
Also ist er nicht mit der Mutter zusammen, also nicht mit Helgard, sondern mit der Tochter, ja?
Ja, er ist mit der Tochter zusammen.
Okay.
Der Lehrer, also Hartmut und Helgard, regen sich eigentlich darüber auf. Sie mögen den Mann nicht besonders. Sie misstrauen ihm auch. Und sie möchten eigentlich auch nicht, dass ihre Tochter zufrieden ist. Dass diese Tochter mit diesem Lebensgefährten, sie verstehen gar nicht, was die an dem findet.
Sugar Daddy?
Hm?
Vielleicht ein Sugar-Daddy?
Die sind wohlhabend genug, also das müsste sie nicht. Es geht wohl so, dass die Tochter den wirklich liebt. Die hat es finanziell überhaupt nicht nötig, sondern es geht wirklich, ist wohl Liebe und sie sucht gerne einen älteren Mann.
Also das scheint es aber auch dann, also das gibt es ja häufiger, dass Frauen auch ältere Männer mögen, eben weil jüngere so sprunghaft sind und in die andere Richtung ja genauso.
Und sie ruft also dann am 24. abends an und will nach den beiden gucken und was mit den beiden ist. Und die gehen aber nicht ans Telefon. Egal, was sie versucht, sie gehen nicht ans Telefon. Dann geht sie irgendwann am nächsten Morgen des 25.12.2013, ruft sie wieder an und sagt, was ist los? Wollt ihr nicht zum Frühstück, zum Essen kommen? Und keiner geht dran. Sie läuft dann also nach Hause, dorthin, zu ihrem ehemaligen Zuhause und klingelt und keiner macht auf. Und dann schließt sie schließlich, weil sie einen Schlüssel hat, auch auf. Und ja, sie stellt bereits im Wohnzimmer fest, dass da irgendwas nicht stimmt. Da ist irgendwas umgestoßen und umgefallen. Als sie um die Ecke biegt, sieht sie, dass die Wohnzimmertür, die Balkontür, also die Terrassentür da offen steht oder nur leicht angelehnt ist. Und das stimmt irgendwas nicht. Und als sie um die Ecke guckt, sieht sie, dass im Wohnzimmer Hildegard und Hartmut da liegen. Zunächst geht sie rein, sie ist erstmal fassungslos, sie riecht Gas und sie sieht eine brennende Kerze, kann es gar nicht fassen, dass sie dann merkt, auf einmal, da sind die Gasleitungen aufgedreht. Sie macht sofort die Kerze aus und dreht die Gasleitungen ab, dann rüttelt sie an den beiden und sie stellt fest, sie sind tot. Sie ruft sofort die Polizei und die Polizei kommt auch sofort. Und stellt dann aber fest, dass die beiden nicht am Gas gestorben sind, sondern ganz offensichtlich Verletzungen haben.
Okay, ist denn da jetzt noch ein Krankenwagen trotzdem gekommen oder sofort die Polizei und die haben sich dann um alles gekümmert?
Also da die offenkundig tot waren, ist kein Krankenwagen mehr gekommen. Der Staatsanwalt leitet auch sofort die Ermittlungen ein, dass ganz offenkundig ist, dass die beiden getötet worden sind. Natürlich muss auch die Tochter Informationen von sich geben, wird also befragt, aber auch auf anderem Wege bekommen die Informationen über die Tochter. Und die Nachbarn berichten auch alle, dass es da erhebliche Auseinandersetzungen wegen dem älteren Mann aus Ferl gegeben hat, den sie als Lebensgefährten hat. Die Eltern und insbesondere die Mutter lehnt das ab und der Bruder hält sich zwar zurück, der Hartmut, aber letzten Endes steht er im Notfall zu seiner Schwester. Nein, die mögen den nicht. Und das Entscheidende ist wohl, Helgard besitzt noch weitere Immobilien, sie ist also sehr vermögend. Sie hat in ihrer Villa selber nichts, was wertvoll wäre, also auch keinen kostbaren Schmuck oder irgendwas. Sie hat nichts, was wirklich wertvoll ist, aber sie besitzt eben Immobilien. Einmal diese Immobilie und noch weitere Immobilien. Das heißt, sie ist schon eine mehrfache Millionärin.
Ja, aber würde das die Tochter nicht sowieso erben irgendwann?
Eben. Und da sind wir bei des Pudels Kern. Da hast du schon das richtige Stichwort gefunden.
Irgendwann.
Die Tochter würde es erben und würde das ganze Vermögen auch bekommen. Nun aber hat es in der letzten Zeit, und das können dann auch die Nachbarn berichten, lautstarke Auseinandersetzungen gegeben, dass Helgard ihre Tochter enterben will, weil sie so sehr den neuen zukünftigen Schwiegersohn ablehnt. Sie glaubt nämlich, dass er sie, die Tochter, nur wegen des anstehenden Vermögens haben möchte und glaubt daher, dass nicht nur ihre Tochter in Gefahr ist, sondern dass er eben versucht, über die Tochter an das Geld zu kommen. Und sie hat daher begonnen, Leute zu suchen, mit denen sie eine Stiftung gründen kann und hat sich auch beim Anwalt schon beraten lassen über die Einrichtung einer sozialen Stiftung, die dann ihren Namen tragen soll und die dann für wohltätige Zwecke sein soll. Noch ist dieser Schritt nicht endgültig vollzogen, aber sie hat es zumindest schon mit der Recherche so allgemein begonnen. Also man kann noch nicht sagen, dass es in Planung ist, aber es ist erstmal die Informationsphase. Und möglicherweise ist dieses auch mehreren anderen Personen bekannt geworden. Die Polizei ermittelt zwar in diese Richtung und glaubt eigentlich daher, dass die Tochter und der Lebensgefährte die Täter sind. Trotzdem wird sehr genau und gründlich ermittelt. Dazu gehört, dass im angrenzenden Stadtwald alles abgesucht wird, und zwar die Mordwaffe. Die Mordwaffe scheint ja ein Messer zu sein oder ein schwerer Gegenstand. Darüber hat sich die Polizei nicht so geäußert. Es wird jedenfalls sogar das Gewässer des Stadtwaldes abgelassen und alles abgesucht.
Also was ich jetzt bei der Tochter gerade schon einfach auffällig fand, ist, es ist Heiligabend, die Mutter geht nicht ran. Wenn man immer nach jemandem sieht und Heiligabend, naja, okay, man sitzt nicht zusammen, weil man eben den neuen Schwiegersohn nicht mag. Aber wenn meine Mutter an Heiligabend nicht rangehen würde, selbst wenn wir so ein bisschen im Clinch liegen würden, würde ich schon abends vorbeigehen und nicht erst am nächsten Tag. Also dann könnte ich gar nicht in Ruhe schlafen, und die ist ja anscheinend in Ruhe schlafen gegangen. Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig.
Ja, das finde ich auch. Und deshalb hält die Kripo die zunächst auch für den Täter. Ermittelt wird von der Kripo Bielefeld. Diese stellt allerdings auch fest, dass im Wohnzimmer auf dem Tisch ein Glas steht und außerdem sind Rotweinflecken auf dem Tisch. Auf diesem Glas sind DNA-Spuren und diese DNA-Spuren gehören nicht den Toten.
Okay.
Sie befinden sich allerdings, sie werden durch eine Kartei gejagt und da finden sich dann diese DNA-Spuren bereits im Register der Polizei. Die gehören einem jungen Mann im Nachbarort in Verl.
Okay.
Also im selben Ort, in dem die Tochter und der Lebensgefährte von ihr leben.
Aber es ist dann sowohl schon mal nicht die Tochter und auch nicht der Lebensgefährte, also laut DNA.
Laut DNA. Der junge Mann ist 29 Jahre alt und ist langjährig Patient der Ärztin. Also bei Helgard in Behandlung.
Mhm.
Obwohl sie die Praxis geschlossen hat, kommt er trotzdem regelmäßig zu ihr in Behandlung in die Privatadresse. Man hat ihn jedes Mal ins Haus gebeten und die beiden Geschwister besaßen auch einen Hund. Und auch der Hund kannte den, ließ den auch fröhlich rein und saß immer dabei. Es ist ein bekanntes Bild, dass der Hund sozusagen mit dabei am Tisch gesessen hat.
Ja.
Ihm wurde auch Rotwein angeboten.
Ist doch schon mal eine nette Hausärztin. Du bist behandelt und kriegst dann gleich noch ein Glas Rotwein.
Genau. Es fehlen in der Wohnung keine Kostbarkeiten. Es fehlt nichts. Also kann man ihm erstmal auch gar nichts sagen. Er streitet auch nicht ab, dass er am 24.12. da war. Es wäre ihm nicht gut gegangen. Er wäre dorthin gekommen, sie hätten ihn reingebeten oder er hätte ein Glas gehabt und es wäre auch alles ganz in Ordnung gewesen. Und er hätte die Wohnung, die beiden Geschwister und den Hund wohlbehalten verlassen. Außerdem, wenn er der Täter gewesen wäre, hätte er doch das Glas verschwinden lassen, wo doch alle Spuren darauf direkt zu ihm führen. Mir sei nach dem Treffen sofort wieder gegangen, wie schon zahllose Male zuvor. Die Polizei findet zwar weitere Spuren,
aber
klagt ihn dann aber trotzdem an, weil sie mittlerweile die Kleidung der Toten auf DNA untersucht haben. Und da finden sie tatsächlich seine DNA an der Kleidung der Toten.
Die ist doch Ärztin und man kommt seinen Patienten doch auch recht nah. Das finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich.
Ich eigentlich auch nicht. Er sagt, sie hätten sich zum Abschied, weil Heiligabend ist, umarmt. Sie würden das immer so tun.
Doch, also das macht meine Ärztin auch, wenn ich ein gutes Ergebnis habe oder so, dann freut sie sich mit mir und das, ja, da umarmt die mich auch. Aber kann ich schon nachvollziehen. Oder sie hat einen jüngeren Toyboy.
Also die Bekleidung ist jedenfalls auch an den Armen und auch am Rücken. Also klar, wenn man sich umarmt, dann fasst man vielleicht auch die Arme an. Und das sind jetzt die Indizien, auf die sich die Staatsanwaltschaft stützt. Und aus diesem Grund wird der junge Mann dann auch angeklagt.
Finde ich ein bisschen dünn.
Das finde ich auch sehr dünn, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Motiv sei Heimtücke und Habgier gewesen. Obwohl in der Wohnung nichts fehlt. Er habe, und jetzt kommt es eben zur Tatwaffe, das wäre ein Messer gewesen, er habe dieses Messer halt während des Gesprächs gezückt und damit die Ärztin erstochen. Und dann eben auch den Hartmut erstochen und dann den Hund getötet. Und zwar wäre das auch eine Art Overkill gewesen, er hätte alle abgestochen. Jens S., heißt der junge Mann, beteuert jedoch, er habe nichts damit zu tun. Als es zur Anklage kommt, sind sehr viele Journalisten und so weiter da. Auffällig ist, dass er seinen Kopf nicht hinter einem Aktenordner oder sonst irgendwie verbirgt. Er hält ihn ganz offen in die Kamera und versichert, er habe nichts damit zu tun. Bekannt wird er dadurch, dass er beim Prozess ein Schild hochhält, auf dem steht schuldfrei. Da tatsächlich auch der Staatsanwaltschaft auffällt, dass das Ganze ein bisschen dünn ist, beginnen sie die Beziehung der Personen untereinander zu bearbeiten. Der Staatsanwalt kommentiert das Schild in der Öffentlichkeit und vor der Presse, indem er sagt, man kann auch schuldfrei sein, obwohl man jemanden getötet hat. Zum Beispiel bei Schuld auf Tötung auf Verlangen.
Okay, also Zwangsstörung oder sowas. Schwierig.
Es ist ganz schwierig, ne? Sie haben aber das Gefühl, dass die ganze Geschichte irgendwie nicht so zusammenpasst. Ihnen fällt auf, dass der Angeklagte Jens sehr intelligent ist. Also auffallend intelligent. Sie reiten jetzt darauf herum, dass der Angeklagte nicht sagt, er sei unschuldig, sondern sagt, er sei schuldlos. Ja. Stellt sich heraus, dass sie alle drei eine recht enge Beziehung haben, nein, alle vier sogar. Er hat nämlich durchaus eine Beziehung zum Lebensgefährten der Tochter und zur Tochter.
Jetzt wird's schon ein bisschen spooky.
Genau. Es entsteht der Eindruck im Verlauf des Verfahrens, dass der Freund Josef S., also der ältere Lebensgefährte, den jüngeren Jens dazu angestiftet hat. Übrigens sieht der 60-jährige Mann auch sehr viel älter aus, als er eigentlich ist. Auf den Fotos habe ich so das Gefühl, er könnte auch, also er sieht aus wie 70 ungefähr. Sitzt auch da so eine ganz dicke Hornbrille, hinter der er sich verbirgt, wird dann auch vor Gericht befragt. Dieser war für den auch eine Vaterfigur für den Jens. Die hatten untereinander ganz viel Kontakt und Josef, der Lebensgefährte, hatte so eine Vaterfunktion. Ganz schwierig, ne?
Aber man weiß ja jetzt auch nichts von dem Vater von der Tochter,
nein,
von der Hildegard.
Oder? Nein. Der muss wohl gestorben sein, also ist wohl Witwe, die Hilde.
Ja, jetzt weißt du natürlich nicht, wie viele Jahre sie schon ohne ihren Vater lebt.
Ja.
Ne? Und vielleicht hat der, also der jetzige Lover, ja auch irgendwie Ähnlichkeit mit dem. Dann, aber irgendwie scheint er ja jüngere Menschen um sich zu scheren und denen so eine Art Ersatz zu geben. Also Ersatzvater oder halt Liebhaber. Also dann scheint er ja auf eine gewisse Weise auch schon so in dieser Alterskategorie anzukommen und ja für die charismatisch zu sein.
Ja. Ja,
weil so ein 29, 30-Jähriger umgibt sich ja auch nicht mit einem mindestens 60-Jährigen, der dann auch noch älter aussieht. Und auch eine 35-Jährige hat nicht in aller Regel einen 60-jährigen Freund oder Lebensgefährten.
Genau.
Ja, und da ist sie dann die Reichere und er, so sag ich mal, vielleicht Mittelklasse oder so, das ist ungewöhnlich.
Ja, er hat offensichtlich überhaupt nicht viel, also nicht wirklich sehr viel. Er versteht sich auch deshalb mit dem Jens so gut, weil beide schon mal wegen Marihuana-Besitzes angeklagt gewesen sind. Also sie haben beide auch noch ein gemeinsames Hobby, der Jens und der Josef. Trotzdem?
Also kiffen.
Ja, genau. Also irgendwie ist das eine ganz merkwürdige Sache. Letzten Endes wird denn trotzdem der Jens angeklagt wegen Mord aus Heimtücke und Habgier. Man ist der Auffassung, dass er vom Josef angestiftet worden ist, was sich aber nicht beweisen lässt. Von dem Ganzen sagt keiner aus. Die Tochter nicht, der Josef nicht und auch der Jens nicht. Aus allen ist nichts rauszukriegen und Jens beteuert immer wieder, er war es nicht, er war es nicht, er war es nicht. Trotz der sehr dünnen Beweislage wird der Jens 2018 wird der Jens verurteilt und bekommt wegen Totschlag 14 Jahre Haft. Ist mit seinem Verteidiger in Berufung dagegen gegangen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass der Staatsanwalt immer noch einen Verdacht gegen Josef und die Tochter hat. Einfach weil es zu viele Zeugen gibt, die sagen können, dass die Enterbung der Tochter unmittelbar bevorgestanden hat.
Das ist auf jeden Fall ein Motiv. Und die Tatwaffe ist ja jetzt auch nicht gefunden worden.
Die Tatwaffe ist nicht gefunden worden. Deshalb geht der Staatsanwalt von der Beteiligung von Josef und der Tochter aus. Die Tochter wirkt vor Gericht zutiefst betroffen. Sowohl über den Tod der Mutter als auch über diesen Anklagen. Es ändert aber nichts, dass der Jens jetzt eben, ja, diese Gefängnisstrafe erhält. Er hält auch bei diesem Prozess das Schild schuldlos hoch, was ihm aber nichts nutzt. So geht die Sache dann zu Ende. Er ist seitdem wieder, soweit ich das weiß, wieder rausgekommen.
Ja, 2018,
glaube ich, ist der schon etwas eher rausgekommen nach 13 Jahren. Ja, genau, dass es immer 11 Messerstiche gegeben hat. Ne? Das muss ein junger Mann gewesen sein, der große Kraft gehabt hat und der die Möglichkeit gehabt hat, in diese vergitterte Wohnung da reinzukommen. Es ist auch keine Einbruchspuren. Die Rotweinspuren sind ganz eindeutig. Er ist ein langfristiger Bekannter des Geschwisterpaares gewesen. Und dann kam heraus, er hat auch öfter mal Arbeiten am Haus und Garten gemacht. Er kannte sich also sehr gut aus. Und Nachbarn sagten auch, sie hätten am Heiligen Abend gesehen, dass er sie besucht hätte. Und sie hätten ihn auch gesehen. Aber sie hätten auch gesehen, dass die beiden nicht mehr ihn an der Haustüre verabschiedet hätten. Und er sagt dann eben, sie hätten ihn drinnen umarmt, aber eben draußen nicht. Er kenne sich ja aus. Und das Gas müsse jemand angedreht haben. Sie nehmen an, dass es eben Jens war. Und dass er eben gehofft hat, dass das Haus explodiert und es keine Spuren mehr geben würde. Dann kommt aber noch ein weiterer Zeuge während der Untersuchungshaft. Und zwar hat der Jens im Gefängnis wohl einem Mithäftling Verschiedenes erzählt. Und zwar hätte er Bargeld von Josef bekommen, wenn er beide Geschwister töten würde. Dann hat er ihm auch erzählt, er hätte dieses Geld im Wald vergraben. Und daraufhin ist die JVA, der war in der JVA Brachwedel. Und daraufhin hat dieser Mithäftling sich sofort an seine Gefängnisleitung gewendet und diese Geschichte erzählt. Und dann haben die also gesucht und haben nach der Beschreibung diese Stelle im Wald abgesucht und haben dann dort im Wald ein Glas gefunden, ein Einmachglas mit 1100 Euro.
Mhm.
Das wäre ein Teil des Geldes gewesen, damit mit die Geschwister getötet werden.
Also für 1100 Euro würde ich nie jemanden umbringen, aber okay.
Genau. Und dieser Zeuge, Christian P., ist allerdings auch nicht wirklich glaubwürdig, sagt die Polizei, denn er wäre ein Profizeuge. Das heißt, jemand, der gegen Geld alles aussagt. Richter Korte hat also ein Problem, auch mit dem Zeugen, der mehrfach wegen Betrugs vorbestraft ist. Aber der Tipp mit dem Glas war letzten Endes richtig. Ne? Denn das Glas ist da gefunden worden und da waren auch die Fingerabdrücke dran. Also wurde dann aufgrund all dieser Indizien das Urteil gesprochen und Jens verurteilt. Er befindet sich in der JVA in Kleve und er hat offensichtlich keine Chance auf eine frühere Entlassung. Er bestreitet allerdings bis heute die Tat und sagt immer wieder, dass er Opfer einer Intrige gewesen ist, dass er damit nichts zu tun hat. Ja, nun ist die Lebensgefährte, also die Tochter ist natürlich froh, dass ihr Lebensgefährte da nicht drin verwickelt ist, wie sie sagt, damit hinterher auch sie erben kann und eines Millionenvermögen halt an Immobilien bekommen kann. Es ist, das Verfahren gegen die beiden wurde ein Jahr nach Josefs Tod dann eingestellt. Ja, und der Jens sitzt also längere Zeit, müsste aber mittlerweile auch wieder freigekommen sein.
Ja.
Er habe, heißt es im abschließenden Plädoyer, für seinen väterlichen Freund das eben machen wollen, ob mit, ob ohne Auftrag, damit der eben erben kann. Das war es dann sozusagen aus Freundschaft sozusagen und eine ganz kleine minimale Belohnung.
Okay.
Also irgendwie auch nicht so, trotz aller Intelligenz, nicht so ganz, ja, jemand, der so Beziehungen untereinander nicht so wirklich durchschaut, glaube ich.
Ja, es kommt halt drauf an, ne? Wenn du emotional halt abhängig von jemandem bist, ist das immer ein bisschen schwierig.
Ja, es könnte ja auch sein, dass sie als Therapeutin oder sowas tätig war. Und so eine Therapiebeziehung ist immer noch mal was ganz Besonderes. Und vielleicht macht man in so einer Beziehung dann andere Dinge, die man vielleicht im normalen Leben nicht machen würde.
Ja. Ja, oder er hat sich so zurückversetzt gefühlt auch, ne? Und dann gedacht, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt führe ich das aus, was Josef mir aufgetragen hat, die Alte ist mir auf den Sack gegangen und...
Ganz genau, das denke ich auch. Und das gerade Weihnachten, weil Weihnachten ist eigentlich auch für jemanden, der so vielleicht ein psychisches Problem hat, vielleicht auch so ein Knackpunkt nochmal.
Ja.
Also, ja, es ist ein schwieriger Fall.
Ja,
also reiner, hinterher?
Reiner Indizienprozess, ne?
Ja. Ein reiner Indizienprozess. Also ein Motiv hat er eigentlich nur in seiner Freundschaft und Treue zu
Josef.
Genau, das ist das einzige Motiv. Und dass er am 24. da war und die umarmt hat.
Ja.
Andererseits, wenn er so intelligent war, warum hat er das Glas nicht mitgenommen?
Und warum, ja, und warum hat er sein Weinglas nicht abgespült und warum hat er das Einmachglas da liegen lassen?
Richtig, und vor allem, warum hat er den Hund auch getötet?
Ja.
Also das wirkt eigentlich ganz ehrlich eher wie ein emotionaler Overkill. Also wer sich 16 Mal auf Leute einschicht, das ist jetzt nicht ein Auftragsmörder, der ruhig und gefasst ist. Das ist eher so ein Overkill.
Ja, das finde ich nämlich auch.
Und den Hund auch. Also das finde ich auch ganz krass. Warum tötet jemand einen Hund mit, als ob wirklich alle ausgelöscht werden müssen?
Ja.
Also ganz merkwürdige Geschichte. Naja, werden es mal sehen. Vielleicht gibt es in der Zukunft irgendwelche anderen Ermittlungsansätze und am Ende hat er vielleicht doch recht oder war es nicht. Denn
ja,
er streitet es immer noch mit Entschiedenheit.
Ja, gut, ihr Lieben.
Das war dann ein Mord im harmlosen Gütersloh, einer Stadt mit nicht so großer Kriminalität, im feinen Wohnviertel, schon etwas ungewöhnlicher.
Am Heiligabend.
Am Heiligen Abend. Ich hoffe, bei euch ist es schön, harmonisch und glücklich. Ihr habt ein tolles Fest gehabt mit einem Baum und leckeren Sachen und schönen Geschenken. Und
ja, genießt die letzten Feiertage, genießt die Zwischenzeit und genießt den Neustart ins neue Jahr. Ne?
Jawohl, ihr Lieben. Macht es gut.
Ja, bis dann.